Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse. Und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, ich klinge heute leider etwas anders als sonst. Ich bin nämlich krank. Wenn ihr die Folge hört, hoffentlich nicht mehr, aber ich produziere immer vor. Und ich wollte ja nicht wieder eine Produktionspause einlegen, sondern und euch diese Folge hier nicht vorenthalten. Und deshalb nehme ich jetzt krank auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine krächzende Stimme. Ich werde deshalb heute auch gar nicht so viel reden, sonst ist meine Stimme ganz weg. Aber ich will mich unbedingt bei meinen neuen Steady-SupporterInnen bedanken. Das sind Bettina, Eva und Irene. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr Große Töchter gut findet und wollt, dass es den Podcast weitergibt, dann könnt ihr ihn supporten auf steadyhq.com/Große Töchter Podcast. Im Moment braucht Große Töchter auch ziemlich dringend Support. Also wenn es euch möglich ist, schaut einfach mal rein. Es gibt auch Goodies und ihr habt die Möglichkeit, ja, meinen Gästen Fragen zu stellen, wenn ihr Steady-SupporterInnen seid. Wie auch in dieser Folge, wie ihr später hören werdet. In der heutigen Folge ist Vaslat Hasrat Nazimi zu Gast. Sie hat das wunderbare Buch Die Löwinnen von Afghanistan geschrieben, das heuer im Rowohlt Verlag erschienen ist. Vaslat ist Journalistin und hat die ersten paar Jahre ihres Lebens in Afghanistan verbracht, ist dann mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet und arbeitet jetzt als Journalistin schwerpunktmäßig zum Thema Afghanistan. Ich habe mit ihr über Frauenrechte und Mädchenrechte und insgesamt die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan gesprochen. Und wie in der Folge zum Iran mit Shura Hashemi habe ich diesmal auch wieder sehr, sehr viel Geschichtliches gelernt über das Land. Also ich hoffe, ihr findet es genauso bereichernd wie ich und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Vaslat. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du, um meinen Gästen so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich mal selbst so ein bisschen vorzustellen in den eigenen Worten. Und genau diese Frage möchte ich auch an dich weitergeben heute. Wer bist du und was machst du?
Ja, erst einmal vielen lieben Dank dafür, dass du mich eingeladen hast, liebe Beatrice. Ich mag diese Frage eigentlich überhaupt nicht. Ich finde das auch immer in diesen Vorstellungsrunden so schwierig.
Aber ich denke halt immer so, es ist ganz nett, wenn man so auch in den also sich mal in den eigenen Worten auch beschreiben kann, weil sonst wird man immer nur von anderen beschrieben.
Total. Also das ist aber trotzdem irgendwie, soll man sich jetzt nur auf der Arbeitsebene beschreiben oder mehr so auf der persönlichen oder auch mehr auf der, weiß ich nicht. Also man kann es ja auf ganz verschiedenen Ebenen machen.
Was auch immer dir wichtig ist.
Also ich glaube, bei mir gibt es halt so verschiedene Dinge. Also zum einen, ja, ich bin Waslat, ich bin 34 Jahre alt. Manchmal vergesse ich mein Alter. Das liegt daran, dass es da sowieso generell mal ein bisschen Konfusion gab bei mir, als ich nämlich neu nach Deutschland gekommen bin, damals als Kind. Dann haben die erstmal weil wir unterschiedliche Kalender haben, also einen anderen Kalender in Afghanistan, haben die das dann durcheinander gerechnet. Aber ja, also ich bin 34 Jahre alt und ich bin Journalistin. So würde ich mich auf jeden Fall auch beschreiben, weil das auch, finde ich, sehr mich ausmacht. Das ist einfach meine Leidenschaft und auch meine Berufung. Und ja, ich meine, mein Spezialgebiet sozusagen ist Afghanistan, wo ich auch geboren wurde. Mir liegt einfach sehr viel daran, über dieses Land aufzuklären, insbesondere über die Situation der Frauen, weil einfach zwar, also viele Jahre lang wurde sehr viel über Afghanistan gesprochen, aber nicht wirklich mit den Menschen, sondern immer nur über die Menschen. Und eben für mich ist es so wichtig, dass man das auf Augenhöhe macht. So würde ich mich eigentlich, ja, kurz vorstellen.
Nur ein kurzer Einwurf. Ich habe immer mit demselben Kalender gelebt und vergesse trotzdem oft, dass ich 35 bin. Also vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung ab 30. So will man es vielleicht auch gar nicht mehr wahrhaben. So.
Das glaube ich auch, ja. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Aber du bist in jedem Fall auch Autorin und du hast ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Die Löwinnen von Afghanistan, das im Rowohlt Verlag erschienen ist, heuer. Und da beschreibst du ja auch so deine Verbindung zu Afghanistan selbst, also und auch die Rolle deiner Mutter. Magst du mal kurz erklären, so vielleicht ausgiebig, du hast schon gesagt, du bist die ersten paar Jahre deines Lebens in Afghanistan gewesen, aber wie ist so deine Verbindung zu dem Land, was hast du dort erlebt, wie waren so deine Erfahrungen? Und weil das eben auch im Buch eine relevante Erzählung ist, wie war so auch die Rolle deiner Mutter und die Erfahrungen deiner Mutter auch sozusagen als zwei Frauen, die in dem Land gelebt haben, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich kann mich noch so ziemlich gut an die Zeit erinnern in Afghanistan, obwohl ich ja so klein war. Also wir sind gegangen, als ich 4 Jahre alt war. Aber ich glaube, weil das so eine ereignisreiche Zeit war, ist mir das total im Gedächtnis geblieben. Ich muss auch dazu sagen, dass ich generell ein gutes Gedächtnis habe. Leider, also ganz oft erinnere ich mich an die banalsten Dinge oder auch an die schrecklichsten Dinge aus meinem Leben. Und ich konnte mich schon immer super gut an die Zeit in Kabul erinnern. Und deswegen fiel es mir dann auch relativ leicht, zum Beispiel auch im Buch über diese Zeit zu schreiben. Ich kann jetzt nicht alle Tage aufzählen oder so, aber ich habe jetzt kein fotografisches Gedächtnis. Aber so die wichtigsten Stationen und die wichtigsten Ereignisse in dieser kurzen Zeit in Afghanistan, an die kann ich mich erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich schon sehr früh dieses Gefühl von Unsicherheit empfunden habe und auch dieses Gefühl von irgendwas ist im Busch, irgendwas passiert jetzt langsam. Und auch sehr früh eigentlich auch schon meine Kindheit dann auch verloren habe, mit der Flucht dann aus Afghanistan. Aber so an sich ich habe natürlich auch viele positive Erfahrungen daran, wie selbstverständlich ich zu der Gesellschaft in diesem Land gehört habe, ein Gefühl, was ich zum Beispiel in Deutschland nicht habe und auch nie hatte. Und natürlich, meine Eltern haben eine ganz zentrale Rolle gespielt, ist ja ganz klar, bei einem Kleinkind und vor allem meine Mutter. Also das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, weil sie war, sie ist Journalistin und damals war sie Nachrichtensprecherin beim Staatsfernsehen in Afghanistan. Und sie war auf jeden Fall war wirklich eine Berühmtheit und es war als Kind so faszinierend, dass mein Vater und meine Schwester und ich dann abends vorm Fernseher saßen und dann die 8 Uhr Nachrichten meine Mutter erschienen.
Und dann war die Mama da, ja.
Ja, genau. sowas vergisst man auch als Kind natürlich nicht. Mhm. Und das war immer schon total beeindruckend, allein schon das. Und in meinem Buch erzähle ich dann so eine Anekdote von meiner Mutter, sehr kurz bevor wir gegangen sind aus Afghanistan, beziehungsweise flüchten mussten. Das war wenige Tage, bevor die Mujahideen das Land übernommen haben, in den 90ern also. Und die Mujahideen, das waren halt Islamisten, und die damalige kommunistische Regierung hat dann so einen neuen, wollte dann einen neuen Kurs einschlagen, um sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, wollten dann so ein bisschen sich die Macht teilen. Zumindest war das deren Hoffnung. Das hat sich dann zerschlagen. Und dachten sich, ja, dann werden wir jetzt auch konservativer. Bis dahin gab es keine Pflicht für zum Beispiel Hijab, also Kopftuch. Und die Frauen haben ganz oft einfach, zum Beispiel viele haben sich entschieden, im Fastenmonat Ramadan ein Kopftuch zu tragen. Viele eigentlich auch nicht. Es war nicht üblich im Fernsehen. Aber jeder hatte die freie Entscheidung und jede. Und dann haben sie gesagt, ab jetzt müssen alle Frauen Kopftuch tragen. Also sie haben quasi die politischen Interessen auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. Mhm. Und das ist wirklich so ein Muster, das zieht sich durch die Geschichte Afghanistans immer wieder passiert, also genau das, dass wenn es um Politik geht, dass es dann auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Das war wirklich dann auch so ein Fall. Und meine Mutter hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Also sie hat sich dagegen gewehrt, und es hat ein Streik begonnen, hat dann auch die anderen Frauen motiviert, die sich ihr angeschlossen haben. Und im Endeffekt haben dann alle Frauen gesagt, sie werden nicht moderieren. Außer meine Mutter, und sie hat gesagt, ich werde nur ohne Kopftuch moderieren. Hm. Und es war dann ich will es jetzt nicht Kampf nennen, aber so ein Gerangel, auch ein Machtspiel zwischen verschiedenen Fronten. Und es ging auch wirklich hoch bis zum Premierminister damals, der davon erfahren hat. Und im Endeffekt hat meine Mutter dann es geschafft, dass sie ohne Kopftuch moderieren durfte, die Nachrichten. Und das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg für alle Frauen an dem Abend. War auch leider nur temporär, weil das hat trotzdem nichts gebracht, weil die Mujahideen haben dann ein paar Wochen später dann die Stadt eingenommen. Und wir sind wirklich kurz vorher dann auch geflüchtet, weil die Situation dann so schrecklich war.
Mhm.
Ja. Mhm.
Afghanistan ist ja ein Land, das eine sehr, sehr viele Regierungswechsel, sehr viele Regimewechsel, muss man fast schon sagen, erlebt hat. Du hast jetzt schon ein bisschen was beschrieben in deinen Ausführungen. Es gab ja dann letzten August nochmal so eigentlich die Machtergreifung der Taliban, ja. Das ist jetzt aber schon die zweite Machtergreifung der Taliban. Die waren ja schon mal an der Macht. Deshalb so meine Frage an dich. Magst du vielleicht den ZuhörerInnen so ein bisschen einen geschichtlichen Abriss geben, wie es überhaupt dazu kam, dass die Taliban jetzt wieder an die Macht gekommen sind? Auch so vielleicht, was die Rolle der USA ist. Das kommt in deinem Buch auch vor. Und wie sich das sozusagen spiegelt mit dieser ersten Machtergreifung. Und auch welche Konsequenzen es jetzt hat für das Land.
Mhm. Ja. Also ich habe ja gerade schon mal ein bisschen über die Mujahideen gesprochen. Die Mujahideen, die sogenannten frei übersetzt würde das Freiheitskämpfer heißen. Aber auch sie hatten natürlich eigene Interessen. Die haben jetzt natürlich nicht nur für die Freiheit der Bevölkerung gekämpft gegen das kommunistische Regime, was auch sehr brutal war. Und da sind auch Abertausende von Menschen bei umgekommen, verschleppt worden, gefoltert und so weiter. Die haben zwar Teile der Bevölkerung für sich gewinnen können, indem sie den Kampf gegen die Kommunisten propagiert haben oder gegen die Ungläubigen in Anführungszeichen. Aber sie wurden auch ganz stark von den USA und von anderen Ländern finanziert, und sie waren sozusagen die Vorgänger der Taliban, weil auch diese Mujahideen haben dann angefangen, als dann die Macht, also als die Kommunisten weg waren, gab es so eine Art Machtvakuum. Sie haben dann das Land die Macht ergriffen in Afghanistan und dann ging es darum, wie teilen wir jetzt diese Macht auf und haben sich bitterlich bekämpft. Also bis aufs letzte Hemd wollte ich gerade sagen. Also wirklich, die haben sich bitterlich bekämpft. Es gab einen ganz blutigen Bürgerkrieg. Und dann haben sich die Länder wie USA und andere, Pakistan, haben sich dann gedacht, um das unter Kontrolle zu bringen, finanzieren wir die Taliban jetzt. Die sollten dann so ein bisschen dieser Gegenakteur werden.
Wann war das? Wieder
Ordnung. Das war Ende der 90er. Mhm. Ja, Mitte, Ende der 90er. Sie wollten dann quasi wieder Ordnung ins Land bringen. Sie wussten, dass die Taliban radikal sind und dass sie auch eine Ideologie verfolgen, die eigentlich nicht in Afghanistan geläufig ist, sondern die Ideologie der Taliban hat den Ursprung eigentlich im Deobandismus und dieser kommt eigentlich aus Indien, diese Ideologie. Es ist eine sehr fundamentalistische und radikale Ideologie, die jetzt eigentlich auch nicht mit den Glaubenssätzen der Menschen in Afghanistan so d'accord geht. Also vieles widerspricht sich auch.
Was sind das so die wesentlichsten Unterschiede?
Also natürlich auch die Auslegung, diese ganz strikte Auslegung der Religion, des Islam, die komplette Trennung zwischen Mann und Frau, dass Frauen von Bildung abgeschnitten werden müssen. Also Dinge, die wirklich extrem interpretiert sind und auch dieser komplette Fokus auf die auf die Scharia. Aber gleichzeitig ist es halt so schwierig, weil die Scharia ist halt in vielen Ländern Gegenstand der Rechtsprechung, zum Beispiel in Indonesien, aber trotzdem würden wir jetzt Indonesien nicht mit Afghanistan, dem heutigen Afghanistan, vergleichen, weil da einfach so viel Raum für Interpretation ist. Und jedes Land interpretiert das komplett anders. Also, beziehungsweise es gibt Abstufungen. Und die Scharia ist jetzt auch kein Gesetzbuch, was man irgendwie nachschlagen könnte oder was man als PDF herunterladen kann, sondern es ist eine lose Sammlung von Gesetzen. Und deswegen gibt's da so viel Spielraum, um da ganz unterschiedlich zu interpretieren. Genau, sie wussten das, dass sie so fundamentalistisch sind, aber sie haben sich gedacht, na ja, es wird halt vielleicht so ein bisschen wie in Saudi-Arabien und damit können wir leben. Also sie dachten, dass sie damit leben können und haben sie wirklich ganz stark finanziert, vor allem, wie gesagt, Pakistan, USA, aber auch Länder wie Katar und andere Länder, die da sehr viel Ressourcen reingelegt haben, die Waffen geliefert haben und letztendlich haben dann die Taliban die Macht ergriffen. Also ne, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, so ungefähr war das. Es waren natürlich jetzt mehr Gruppen und innerhalb der Mujahideen, die gestritten haben und sich bekämpft haben, aber so ungefähr war diese Dynamik. Und die sind dann reingekommen, haben wirklich innerhalb kurzer Zeit das ganze Land eingenommen und haben dann diese das Interessante ist eigentlich auch, dass sie damals vor allem das Land so schnell einnehmen konnten, weil sie wirklich eigentlich diesen Anspruch hatten, jetzt wirklich Ordnung reinzubringen in dieses Chaos. Damals gab es extrem viele Opfer in diesem Bürgerkrieg. Es gab Entführungen, es gab Verschleppungen, es gab Vergewaltigungen von allen Seiten. Die Vergewaltigung auch als Kriegsmittel oder als Kriegswaffe. Und sie wollten dem Einhalt gebieten und haben das eigentlich auch getan. Und deswegen haben sie so schnell auch an Popularität gewonnen. Aber sie wollten dann diese Ordnung weitergehend aufrechterhalten, indem sie so strikt wie möglich, wie wir die Taliban nun mal kennen, da durchgreifen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Menschen massivst in ihren Rechten eingegriffen wurde, vor allem bei den Frauen. Als die Taliban dann die Macht ergriffen haben, 1996, durften Frauen nicht mehr zur Arbeit gehen und durften nicht mehr zur Schule gehen. Es gab noch viel mehr Einschränkungen, aber das waren jetzt so die zwei wichtigsten für Frauen. Also sie waren wirklich eigentlich an ihr Zuhause gebunden und sollten nicht rausgehen, nur mit männlicher Begleitung, aber es wurde ihnen empfohlen, gar nicht rauszugehen. es ist eigentlich so ein bisschen wie heute, weil auch heute haben wir wieder die Situation, dass Frauen, dass ihnen eigentlich empfohlen wird, zu Hause zu bleiben, außer Frauen in Berufen, die jetzt so im Bildungssektor oder im Gesundheitswesen, sollen Frauen nicht arbeiten oder es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Und Mädchen ab der 6. Klasse dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Momentan ist es noch so, dass Mädchen beziehungsweise Frauen an den Universitäten studieren dürfen. Aber gut, wenn es keine Abiturientinnen mehr gibt, dann wird es natürlich auch keine Universitäts- oder keine Studentinnen mehr geben. Das sind so zumindest die Vergleiche, die man jetzt erstmal direkt ziehen kann. Es ist halt so traurig und tragisch, weil die USA 2001 die Taliban bekämpft haben. Das war ja so eine Art Konsequenz der USA nach dem 11. September. Was eigentlich keinen Sinn gemacht hat, weil kein Afghane war am 11. September an den Anschlägen beteiligt. Sondern es war eine Gruppe aus Hamburg, die eigentlich ursprünglich, ne, aus Saudi-Arabien und so weiter kam und mit Al-Qaida assoziiert wurde. Ja gut, die USA haben dann sich trotzdem entschlossen, Afghanistan zu bombardieren. Und dann kam es dazu, dass sie die Taliban innerhalb kürzester Zeit gestürzt haben. Und nachdem sie die einmal gestürzt hatten, und jetzt das Interessante, haben sehr viele Frauenrechtsorganisationen in den USA, vor allem weiße Frauenrechtsorganisationen und FeministInnen, sich so ein bisschen, haben da mitgemischt und haben, und Frauenrechte wurden als Legitimation instrumentalisiert, um diesen Kampf oder diesen Krieg fortzuführen, weil die Taliban waren ja gestürzt, aber man brauchte ja einen Grund, warum man im Land bleiben musste, und als Grund mussten wieder mal Frauen herhalten. Und Frauen sollten dann diesmal der Grund sein, warum die USA und dann auch die NATO, also weitere Länder, also die mit den USA alliiert waren, in Afghanistan 20 Jahre geblieben sind. Leider hat das nicht so viel gebracht, weil wir wissen ja oder wir sehen ja, dass wir genau wieder an der gleichen Stelle sind, wie wir vor 20 Jahren waren.
Also genau, Trump hat dann 2021 die Truppen abziehen lassen und jetzt ist die Situation dieselbe wieder vor im Grunde. Ne? Du hast ja schon gesagt, Frauen wird geraten, nicht aus dem Haus zu gehen. Was ist, wenn sie es trotzdem machen?
Es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Gegend. Es gibt nämlich sehr große Unterschiede in der Lebenswelt der Frauen, je nachdem, in welcher Provinz sie leben, weil die Taliban in verschiedene Gruppen aufgespalten sind. Und es gibt die extrem radikale Gruppe, das wäre zum Beispiel die Haqqani-Gruppe, die vor allem im Süden und Südosten aktiv ist. Und dann gibt es die Gruppe um Mullah Bradar, die relativ, also das ist schon fast anmaßend zu sagen, relativ gemäßigt, aber sagen wir mal im Vergleich.
Innerhalb dieses sehr radikalen Spektrums gemäßigt.
Genau, ja, ja. Ja, genau. Und da kann man dann beobachten, dass es natürlich dann auch so Gegenden gibt, wo Frauen ein bisschen freier sind. Und es kommt dann auch schon mal vor, dass es Frauen gibt, die ohne männliche Begleitung rausgehen und dass nichts passiert. Aber trotzdem sind sie der Willkür der Taliban ausgeliefert. Mhm. Also die Taliban könnten, wenn jetzt irgendein Talib zum Beispiel ihm das jetzt nicht gefällt, könnte er etwas dagegen sagen oder dagegen etwas machen oder auch Gewalt androhen oder sogar Gewalt ausüben und sie wäre ihm ausgeliefert. Das ist halt das Schwierige.
Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Ist das so wie im Iran, dass so eine Art Sittenpolizei auch unterwegs ist? Oder ja. Also das sind wirklich auf der Straße dann Männer, die Dinge kontrollieren oder wie auch immer?
Genau, also es gab auch schon damals in den 90ern bei der ersten Taliban-Herrschaft diese Sittenpolizei. Tugendpolizei heißt sie dann da. Und das gibt's jetzt auch wieder. Und die sind so uniformiert und sie sind auch erkennbar. Und laufen quasi und gucken, dass alles dem, ja, rechtens ist.
Du beschreibst ja auch, dass das Frauenministerium geschlossen wurde und stattdessen jetzt gibt's ein Amt für Förderung der Tugend und Bekämpfung des Lasters.
Genau. Kannst du vielleicht kurz ausführen, was mit Tugend und was mit Laster gemeint ist in diesem Zusammenhang? Weil das gibt ja auch, das erlaubt uns ja auch, also daran erkennen wir dann auch, welches Frauenbild oder welches Bild von den Geschlechtern sich da dahinter verbirgt.
Genau, also das ist ja quasi diese Religionspolizei, die sind genau nämlich bei diesem Ministerium angesiedelt. Ja, also es ist so schwierig, das zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Bild von Frauen, was von Misogynie geprägt ist. Und Frauen haben so gut wie keine Rechte, aber gleichzeitig wird den Frauen vermittelt, dass sie besonders viele Rechte haben und deswegen würde man sie ja so beschützen. Das ist so diese Unlogik dahinter. Ich meine, wir kennen das ja auch aus vielen anderen Ländern, genau dieses Frauenbild. Und das ist auch so schwierig, weil wie in anderen Ländern auch, wir haben ja in den meisten Ländern das Patriarchat und in Afghanistan, ich nenne es Ultrapatriarchat, weil es wirklich auch nochmal ein anderes Level ist, ist es halt vor allem ganz stark in der Gesellschaft verankert. Dieser Frauenhass ist extrem stark in der Gesellschaft verankert. So stark und dass Frauen ihn auch internalisiert haben. Also ich glaube, auch das ist eigentlich überall so, dass wir als Frauen Frauenhass auch internalisieren und natürlich auch selber versuchen müssen, diesen zu verlernen. Aber in Afghanistan gibt's gar nicht dieses Bewusstsein, dass es so etwas, dass das irgendwas Schlechtes ist oder weil es so dem System hilft. Und in Afghanistan, ich beschreibe das in meinem Buch, ist halt vor allem auch das Thema Ehre extrem wichtig, weil die Ehre wird nicht nur nicht individuell ausgemacht, sondern hängt mit den Frauen in der Familie zusammen. Das heißt, wenn ein Mann als seine Frau oder seine Töchter müssen quasi die Ehre der kompletten Familie hochhalten. Und wenn irgendwas mit den Töchtern oder den Frauen nicht stimmt, dann ist quasi die Ehre der ganzen Familie beschädigt. Und wir sehen auch jetzt, dass die Taliban genau dieses System für sich zu beanspruchen wissen, indem sie zum Beispiel, also Frauen sind für sie quasi wirklich unmündige Wesen, und Frauen werden auch selber gar nicht bestraft so per se, sondern die Strafe ist dann quasi den Männern in der Familie auferlegt. Das heißt, wenn eine Frau gegen Regeln verstoßt, dann werden sie nicht die Frau selbst direkt bestrafen, sondern die Männer in der Familie. Also es ist besonders perfide, weil sie nämlich so auch die Männer schon darauf trimmen, dass sie schon zu Hause die Kontrolle so stark ausüben, dass eigentlich draußen gar nicht so viel passieren kann. Weil sie natürlich dann auch selbst um Sanktionen fürchten müssen.
Du beschreibst ja auch sehr eindrücklich das Frauenbild in Afghanistan und du sagst, dass es deshalb auch so leicht ist, für die Taliban das Frauenbild umzusetzen, weil es davor schon sehr patriarchal war. Kannst du das vielleicht noch etwas genauer ausführen?
Ja, also es gibt halt verschiedene Gewohnheitsrechte in Afghanistan, je nach Ethnie. Afghanistan ist ja ein Vielvölkerstaat. Aber das Gewohnheitsrecht der Pashtunen, das ist eine der größten Ethnien im Land. So genau kann man eigentlich nicht sagen, welche Ethnie jetzt die größte ist, weil es schon seit den 70ern keine richtige Volkszählung gab und auch die ist umstritten. Aber gut, es heißt, dass die Pashtunen die größte Ethnie in Afghanistan sind. Und sie sind auf jeden Fall aber auch das Staatsvolk in Afghanistan. Also die Pashtunen haben damals Afghanistan als Nationalstaat quasi gegründet. Und dementsprechend haben sie auch immer schon Macht und Dominanz ausgeübt in Afghanistan. Und das Gewohnheitsrecht der Pashtunen heißt Pashtun Wali. Das ist ein sogenannter Ehrenkodex. Und ne, Ehre, ganz wichtiges Stichwort, an dem quasi dann die Ehre festgemacht wird. Also das sind so Regeln wie auch positive Dinge, wie Gastfreundschaft oder ne, dass Gastfreundschaft extrem priorisiert wird. Oder also Freundschaft und dass man bei seinem Wort stehen soll und sein Wort nicht brechen soll und Versprechen müssen eingehalten werden. Es sind auch teilweise positive Dinge natürlich, so typisch sehr so Dinge, die wir mit Männlichkeit assoziieren. Ehre ist, das ist auch das Interessante in den afghanischen Sprachen. Ehre wird auch gleichzeitig mit Männlichkeit konnotiert. Also zum Beispiel bedeutet ein Mensch, der keine Ehre hat, sowohl Frau als auch Mann, wird als normalt, und normalt heißt eigentlich übersetzt unmännlich, betitelt. Und gleichzeitig bedeutet, also zum Beispiel auch eine Frau wird als Kompliment, wenn man ihr besonders Stärke sagen will, sie ist eine sehr, sehr starke Frau, dann sagt man, ja, sie ist ein richtiger Mann. Mhm. Das ist nicht nur in Afghanistan so, ich habe das auch von anderen Ländern gehört, aber da ist das halt wirklich ein ganz tolles Kompliment. Ich schreibe ja auch in meinem Buch, dass zum Beispiel mein Vater immer gesagt hat, meine Frau ist mehr Mann als andere Männer, und das auch als Kompliment gesehen hat, sozusagen, dass sie so stark ist und so viel Ehre besitzt. Ja. Mhm. Aber das sind halt alles so Dinge, die sind auch sehr problematisch, weil, wie gesagt, sie knebeln und fesseln einen so ein bisschen. Es ist so, als würde man in einem goldenen Käfig leben, und es wird so ein bisschen verkauft, als wäre das was ganz Besonderes, so eine ganz besondere Verantwortung. Aber eigentlich werden sowohl Frauen als auch Männer damit unterdrückt, weil Stärke bedeutet nicht, und deswegen das ist ja auch das Thema mit dem Löwen, und deswegen genau, heißt das Buch ja auch Die Löwinnen von Afghanistan. Wir assoziieren ja Löwe auch mit Stärke, und es ist auch etwas, was man immer, also was ich zum Beispiel immer schon als Kind mit gesagt bekommen habe, ne, Ehre und sei ein Löwe, sei stark. Löwe vor allem auch in der männlichen Form, nicht in der weiblichen Form. Weil Stärke heißt nicht, dass man für seine individuellen Interessen kämpft, sondern dass man sich dem Kollektiv unterwirft.
Dass man erträgt.
Genau, und dass man Opfer gibt, Opfer, sich opfert.
Ja, genau. Was ich auch noch ganz besonders spannend fand in dem Buch, ist, dass du beschreibst, dass es auch die Praktik gibt in Familien, wenn in einer Familie keine Burschen zur Welt gebracht werden, dass dann einfach ein Mädchen zu einem Mann ernannt wird.
Mhm. Ja, das ist ein Phänomen, das nennt sich Bacha-Posh. Also ja, frei übersetzt quasi Jungen, jemand, der sich wie ein Junge anzieht. Und das ist jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es passiert super häufig, aber es kommt halt immer wieder vor. Und das kam daher, also diese Tradition entstand so, dass man gesagt hat früher, wenn man keinen Jungen bekommt, dann zieht man ein Mädchen als Junge an, und das soll so viel Glück bringen, dass dann ein Junge geboren wird. Aber im Laufe der Zeit hat sich das dann so ein bisschen verändert, diese Sitte, und man hat dann, glaube ich, wahrscheinlich entdeckt, dass es ja eigentlich auch ganz praktisch ist, weil wenn man ein Mädchen als Junge verkleidet, dann kann man die Vorteile daraus nutzen. Zum Beispiel sie zum Markt rausschicken. Ne? Für Mädchen ist das natürlich sehr schwierig, vor allem unter den Taliban. Unter den Taliban ist es verboten. Oder sie als männliche Begleitung, wenn es zum Beispiel keine männlichen Verwandten in der Familie gibt. Und das ist momentan auch für viele Familien so, weil die Zahl der Witwen so extrem hoch ist, aufgrund der letzten 20 Jahre und der vielen zivilen Opfer in Afghanistan. Das heißt, es gibt einfach Tausende von Frauen, die haben weder ein Ehemann noch ein Sohn in der Familie, und dann sitzen die da zu Hause und die dürfen nicht raus, die dürfen nicht zum Markt gehen. Also das ist halt extrem schwierig, und dann kann man halt quasi ein Mädchen als Junge verkleiden, und dieses Mädchen hat dann alle Freiheiten, die ein Junge hat. Und ganz oft passiert es, dass dann die Mädchen dann zu jungen Frauen heranwachsen zu dieser Zeit, also dann ab der Pubertät ungefähr, müssen sie dann diese Transformation zurück zur Frau dann vollziehen. Aber viele weigern sich dann, weil sie einfach nicht bereit sind, diese Freiheiten aufzugeben. Und dann sagen, nee, dann lebe ich halt als Mann. Und deswegen zum Beispiel porträtiere ich ja auch im Buch eine Frau, die weiter sich entschieden hat, als Mann zu leben. Und sie wird auch als Mann behandelt. Der Nachteil ist jedoch, dass man von diesen Frauen dann erwartet, dass sie nicht heiraten, also weder eine Frau noch einen Mann heiraten und damit auch keine Kinder kriegen dürfen. weil sich das nicht ziehen würde. Also auch da bringt man natürlich dann wieder ein Opfer.
Du beschreibst in einem Buch, dass es Frauen gab und gibt, die die Machtübernahme der Taliban auch befürwortet haben. Warum ist das so?
Also ich habe ja das Manuskript fertiggestellt, das war im April 2022 dieses Jahr. Und viele Dinge waren noch anders zu der Zeit. Also als ich mit diesen Frauen gesprochen habe zum Beispiel, das war noch vor Neujahr und also dem persischen Neujahr, was in Afghanistan gefeiert wird. Und da sollten die Schulen für Mädchen wieder geöffnet werden. Und viele dieser Frauen haben daran geglaubt. Also die haben wirklich geglaubt. Auch ich hatte die Hoffnung, muss ich zugeben. Also solange es ja diese Hoffnung gab, konnte man ja so insgeheim hoffen, dass es vielleicht wirklich passiert, dass vielleicht wirklich doch die Mädchen wieder zur Schule gehen können. Aber abgesehen jetzt mal davon, muss man natürlich auch dann die Umstände betrachten. Klar gibt es Frauen in Afghanistan, die froh sind, dass die Bombenangriffe vorbei sind, die froh sind, dass es keine Drohnenangriffe mehr gibt, dass es nicht mitten in der Nacht an der Tür klopft und US-Soldaten stürmen rein und schmeißen alles um und durchsuchen alles und gehen in die Schlafzimmer und zerren die Frauen raus. Gerade wenn man in so einem patriarchalen Land lebt, dann ist das ja auch extrem schlimm, wenn sowas passiert. Die sind froh, dass solche Sachen vorbei sind, ja. Mhm. Und am Anfang haben sie wahrscheinlich auch gedacht, ja gut, dann können wir uns schon mit der Taliban-Herrschaft arrangieren. Ich glaube, dass viele das nicht mehr so sehen. Und ich weiß auch von meinen Gesprächen jetzt zum Beispiel auch mit vielen Familienvätern, die sich vielleicht am Anfang auch, also die dann am Anfang auch die Taliban toleriert haben, die aber jetzt sagen, ja, aber wenn meine Töchter nicht zur Schule können, was bringt mir das? Also ja. Die jetzt eher dann doch auch daran denken, das Land zu verlassen, weil sie sagen, unsere Töchter müssen ja zur Schule gehen. So kann das ja nicht weitergehen.
Ein Thema, das medial gerade sehr präsent ist, das Thema Hijab, auch aufgrund der Ereignisse im Iran. Du hast ja eingangs schon erzählt, dass einer der Gründe, warum ihr flüchten musstet, war, dass deine Mama auch so bekannt war und sich sozusagen sehr öffentlichkeitswirksam geweigert hat, einen Hijab zu tragen. Und du beschreibst in deinem Buch auch, dass vor der Machtergreifung der Taliban der Hijab in Afghanistan auch so ein bisschen eine Klassenfrage war. Inwiefern denn?
Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Hijab, also so dem Kopftuch, was man unter dem Hals zubindet oder festknotet oder festmacht, und der Burka. Also die Burka ist ja nochmal was anderes. Und auch jetzt unter den Taliban teilweise auch Niqab, also wirklich auch, also in Schwarz alles komplett zu.
Das ist das, wo dann nur dieser Schlitz ist bei den Augen, oder? Ist Niqab.
Genau, wo nur die Augen noch teilweise oder selbst die nicht mehr richtig zu sehen sind und auch Handschuhe getragen werden. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jede Frau selbst entscheiden soll, was sie anzieht und dass niemand, weder der Staat noch Männer noch andere Frauen, zu sagen haben, was eine Frau anziehen soll und was nicht. Und in Afghanistan war das zum Beispiel so, dass die Burka nicht mit den Taliban erst in Erscheinung getreten ist, sondern auch vorher gab es die Burka. Sie wurde aber allerdings ganz oft in der Stadt getragen, um da auch so ein bisschen Anonymität herzustellen. Auf dem Land war das eigentlich gar nicht möglich und die Mehrheit der Bevölkerung in Afghanistan lebt auf dem Land, knapp 80%, weil sie natürlich bei der Landarbeit, auf dem Feld konnte man jetzt keine Burka tragen. Das hätte halt massiv gestört. Deswegen war das eher etwas, was in den Städten zu finden war und auch eher bei betuchteren Frauen, also bei den Frauen, die eher eine Elite angehörten, um sich auch so ein bisschen abzugrenzen von den unteren Schichten. Also es gibt das ist jetzt schon mal auf jeden Fall ein anderes Bild, was wir hier im Westen haben von der Burka. Und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, wie gesagt, ich finde, jeder sollte das selbst entscheiden und ich bin jetzt keine große Verfechterin der Burka, Aber ich finde schon, dass man das differenziert betrachten sollte und nicht aus dieser westlichen Brille heraus in den letzten 20 Jahren. Das war ja so das Erste, woran man dachte, wenn man an eine afghanische Frau gedacht hat, hat man eigentlich nur an eine blaue Burka gedacht, noch nicht mal ein Gesicht oder so im Kopf gehabt. Und das kritisiere ich halt ganz stark in dem Buch. Und ja, also
ja. Und sind Frauen verpflichtet, sich zu verschleiern jetzt nach der, also unter den Taliban, oder wie ist die Situation jetzt gerade?
Ja, zu am Anfang, also die Taliban haben das in mehreren Stufen eingeführt. Jetzt sind sie verpflichtet. Am Anfang wurde es denen empfohlen, die Burka oder den Niqab zu tragen. Mittlerweile ist es so, dass sie verpflichtet sind, die Burka zu tragen. Und zum Beispiel Fernsehmoderatorinnen dürfen auch sogar ihr Gesicht nicht mehr zeigen. Das war vor wenigen Monaten so, dass da auch eingeführt wurde, dass sie eine Maske tragen sollen, dass der ganze Mundbereich nicht zu sehen ist. Was bei der Arbeit als Sprecherin natürlich wahnsinnig stört, ja.
Das heißt, die Frauen moderieren quasi verschleiert dann auch im Fernsehen. Okay. Ja,
genau.
Welche Frauenrechtsorganisationen gibt es denn aktuell in Afghanistan, beziehungsweise kann es überhaupt welche geben? Sind die verboten? Gibt es welche noch? Kann man sie unterstützen? Genauso.
Doch, es gibt auf jeden Fall noch Organisationen, die vor allem auf der humanitären Ebene aktiv sind. Mhm. Und vielleicht jetzt nicht Frauenrechte als oberste Priorität haben. Viele waren auch ganz schlau und haben ihre Namen geändert, in zum Beispiel sich Familienorganisationen umbenannt. Allein das hat vielen dann schon geholfen, dass sie weiter aktiv sein konnten in Afghanistan. Das heißt, es gibt immer noch einige Organisationen, die auf jeden Fall weiterhin noch sehr viel Gutes tun. Das Problem ist nur, dass es sehr, sehr schwierig ist, Geld in das Land zu bringen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt für eine Organisation spenden, ist es für diese Organisation extrem schwierig, Geld in das Land zu bringen oder zu kriegen, weil es so viele Sanktionen gibt. Ja. Und diese Sanktionen, das ist leider das Traurige, betreffen halt vor allem die afghanische Bevölkerung, wie ganz oft bei Sanktionen. Die Reserven der afghanischen Zentralbank sind eingefroren. Das bedeutet, dass der Afghani extrem an Wert verloren hat. Afghani ist die Währung in Afghanistan. Also es sind im Endeffekt sind es die Menschen, die darunter leiden. Also gar nicht wirklich die Taliban, weil die Taliban selbst, die sagen, ja gut, wir haben die letzten 20 Jahre gehungert, wir können auch jetzt noch hungern. Was so nicht auch stimmt, weil ne, sie gehen einfach zu Menschen nach Hause und sagen, wir würden jetzt, gebt uns bitte Essen, und dann müssen die denen zu essen geben, obwohl sie selbst nichts haben. Von daher, das ist halt immer das Schwierige bei Sanktionen und bei der Einfrierung der Reserven, weil 95% der afghanischen Bevölkerung haben nicht genug zu essen, und das ist schon. Es ist eine der größten Hungerkrisen der Welt. Das ist das Schwierige.
Wie kann man denn humanitäre, du hast gesagt, die Gelder sind quasi eingefroren, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, quasi von außen zu unterstützen, Menschenrechtsorganisationen oder Frauenrechtsorganisationen in Afghanistan?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einige Frauenrechtsorganisationen, wie gesagt, und es gibt auch immer noch neue Organisationen, die sich neu formiert haben, vor allem die jetzt seit der Machtübernahme der Taliban auch demonstrieren oder andere Formen des Protests finden. Man kann diese Organisationen unterstützen. Und es gibt auch zum Beispiel ganz viele Organisationen, die sich im Bereich der Bildung stark machen, vor allem die Bildung für Mädchen. Es gibt Organisationen, die weiterhin versuchen, Bildung für Mädchen auch ab der 6. Klasse zu organisieren, die zum Beispiel Untergrundschulen organisieren oder Online-Klassen, damit die Mädchen irgendwie noch weiter die Möglichkeit haben, was zu lernen.
Ich gebe immer den Leuten, die meinen Podcast auf Steady supporten, die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Und die Elisabeth hat gefragt, mich würde interessieren, wie die Entwicklungshilfe und Anführungszeichen des Westens, wie du das siehst, ob es da im Moment was gibt, wo das ankommt, ob das was bringt.
Ja, also wie gesagt, wegen den Sanktionen ist es im Moment ganz schwierig, weil nur über die UN und über die Weltbank Geld in das Land kommen kann. Das ist so gerade die Einschränkung. Und naja, wir wissen ja, bei diesen riesen Apparaten wie die UN und der Weltbank geht halt ganz viel schon in die Bürokratie, die Gelder der Menschen, die da arbeiten und Organisation und so weiter. Da geht halt sehr viel verloren. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass die Taliban versuchen, da das zu blockieren. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig überhaupt, dass Menschen geholfen werden kann. Aber also mir ist es auch nochmal wichtig, dann darauf hinzuweisen, ich finde halt generell das Thema Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe sehr schwierig. Also in den letzten 20 Jahren gab es ja sehr viel Entwicklungszusammenarbeit, aber auch da ist es sehr wenig bei den Menschen selbst angekommen. Es ist ja grundsätzlich so, dass ich glaube 30% kommt eigentlich nur bei den Menschen an und ich würde sogar sagen, in Afghanistan waren es wahrscheinlich noch weniger, weil bei den Milliarden, die in das Land gepumpt wurden, ist kaum was bei den Menschen angekommen. Es wurde halt dann immer viel Werbung gemacht. Man hat ganz viel Wert auf ganz kurzfristige Ziele gelegt oder Brunnen gebaut, Schulen gebaut. Aber es ist halt, es ist ja auch gut dokumentiert, dass zum Beispiel viele der Schulen gar nicht existiert haben. Also es hieß dann, ja, wir haben ne, auf dem Papier da und da so und so viele Schulen gebaut. Aber wenn man dann hingefahren ist, dann war da gar nichts. Also es stand weder eine Schule noch sonst irgendetwas dort, sondern die Gelder haben sich die Leute ganz oft halt Warlords oder Mafia oder auch ganz oft die NGOs selbst, selbst in die Taschen gesteckt. Ist halt generell, also ne, ein ganz schwieriges Thema, ja, was Entwicklungszusammenarbeit angeht, ja.
Ganz anderes Thema. Du beschreibst ja auch in deinem Buch, wie wichtig es für dich auch ist, ja, wichtige afghanische Frauenfiguren, wichtige Vorbilder herauszustreichen. Was sind so für dich so wichtige, inspirierende Frauen?
Oh ja, also ich habe ja schon gesagt, dass meine Mutter zum Beispiel für mich sehr inspirierend war. Aber es gibt halt viele historische Figuren in Afghanistan, die ich in meinem Buch beschreibe, wie du ja gerade gesagt hast, die eigentlich fast alle Afghaninnen und Afghanen auch kennen. Also es ist wirklich auch etwas, was einem schon so mitgegeben wird in der Erziehung, dass es diese Frauen gibt. Und ganz oft sind diese Frauen natürlich aus privilegierten Kreisen gekommen. Also sie waren zum Beispiel ganz oft Prinzessinnen oder aus einer Elite, aus der Bildungselite später dann, wenn es jetzt neuere Figuren waren oder wenn es aus der älteren Geschichte Afghanistans war oder aus der Region, dann waren es halt ganz oft ja Prinzessinnen. wie Rabia Balkhi zum Beispiel, das war eine ganz berühmte Dichterin aus dem Norden Afghanistans. Und sie kam auch aus sehr gutem Hause und sie ist damals dafür berühmt, also sie hat sich damals in ihren Sklaven verliebt, Baktosh. Und hat, diese Liebe war natürlich verboten und sie hat dann Gedichte geschrieben und diese Gedichte sind unglaublich schön und wirklich sind wirklich auch in die Geschichte eingegangen. Und sie war so ein bisschen dann quasi so ein Vorbild für alle Frauen, aber auch Männer, die gegen diese Klassenaufteilung gekämpft haben, weil sie sich wirklich dann dafür eingesetzt hatte. Sie ist dann am Ende dann auch für diese Liebe gestorben. Und ja, das sind auf jeden Fall so, ja, Vorbilder von Frauen, die ich glaube, sehr, sehr wichtig sind. Also, wenn man nach Afghanistan geht, fast, man wird in jeder Stadt mindestens eine Schule haben, die nach ihr benannt ist. Also, so eine Signifikanz haben Frauen wie sie in Afghanistan.
Ja, umso tragischer ist es, dass in diesen Schulen dann vielleicht viele Mädchen gar nicht mehr hingehen können jetzt.
Ja, das ist eine, ja, in der Tat, ja.
Ja. Ja. Ja, liebe Waslat, gibt es noch irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch total wichtig ist? Irgendetwas, was du noch den ZuhörerInnen unbedingt sagen möchtest oder irgendeine wichtige Botschaft, die dir noch am Herzen liegt?
Also ich glaube, für mich ist halt immer wichtig zu sagen oder zu unterstreichen, dass wir die Frauen in Afghanistan nicht vergessen dürfen, weil was mit den Frauen in Afghanistan passiert, das geht uns alle etwas an. Und der Kampf der Frauen in Afghanistan, der Kampf der Frauen im Iran oder wo auch immer, das ist auch unser Kampf. Weil der feministische Kampf wird überall gekämpft und muss auch überall zusammen gekämpft werden und intersektional gekämpft werden. Also wir sehen ja zum Beispiel in den USA jetzt, ne, und auch in anderen Ländern, die wie Frauenrechte immer weiter heruntergefahren werden, was ich auch sehr erschreckend finde. Und das darf einfach nicht passieren. Ne? Also politische Interessen dürfen nicht auf dem Rücken der Frauen, mein Eingangssatz jetzt nochmal, dann schließt sich der Kreis, ausgetragen werden. Und deswegen ist es auch so, also ich appelliere halt immer daran, ne? Wir müssen alle Frauen als eine Gruppe sehen und da gibt es einfach keine Unterschiede. Mhm. Ja.
Ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank dir.
Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Vielen lieben Dank, Vaslat, für das sehr, sehr interessante und lehrreiche Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Vaslat findet ihr unter washasnaz, beziehungsweise das Nas hinten mit Z geschrieben, auf Twitter, wo ihr unbedingt folgen solltet. Ihr Buch, Die Löwinnen von Afghanistan, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Links zu beidem findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, großetöchterpodcast@gmail.com. Große Töchter findet ihr unter großetöchterpod auf Facebook und auf Instagram, wo ihr auch die wunderbaren Illustrationen von Silke Müller zu sehen kriegt. Und ja, den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr kurz 2 Sekunden Zeit habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in eurer Podcast-App 5 Sterne schenkt und eine kurze Rezension, wenn ihr die Folge mit euren Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr den Podcast insgesamt weiterempfiehlt. Und bevor jetzt meine Stimme ganz weg ist, gehe ich Tee trinken. Wir hören uns in 2 Wochen. Nicht kleinkriegen lassen.